Mächtige Herrscher und glänzende Reiche können leicht den Blick dafür verstellen, wer in Wirklichkeit regiert. Nebukadnezar, der große König von Babylon, erlebte genau das, äußerlich erfolgreich, innerlich blind für die Herrschaft des Gottes der Himmel. Erst als Gott seinen Stolz zerbrach und ihn wie ein Tier leben ließ, ging ihm auf, dass die Himmel regieren. Diese alte Geschichte berührt eine sehr gegenwärtige Frage: Woran erkennen wir, ob über unserem Leben die Decke des Stolzes und der Selbstsicherheit liegt, oder ob wir die verborgene, aber reale Königsherrschaft Gottes wahrnehmen? Die verborgene Decke über dem menschlichen Herzen. Im Buch Daniel begegnet uns Nebukadnezar als ein Mensch, dessen Augen von Zeit zu Zeit von einem Lichtstrahl Gottes getroffen werden, dessen Herz aber wie unter einer schweren Decke bleibt. Er sieht die Zeichen, hört Daniels Auslegung und bekennt sogar: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Doch innerlich bleibt er unangetastet. Die Decke über seinem Herzen besteht nicht aus Unwissenheit im bloß intellektuellen Sinn, sondern aus einem Geflecht von Stolz, Selbstsicherheit und Faszination für die eigene Macht. Er kann akzeptieren, dass es einen Gott gibt, der Geheimnisse offenbart, aber er lässt diesen Gott nicht zu dem werden, der sein eigenes Leben ordnet, begrenzt und bestimmt. Aber Nebukadnezar hatte keinerlei Fähigkeit, Gott innerlich zu erkennen. Obwohl er durch Daniel äußerlich dazu gebracht wurde zu sehen, dass Gott der Allerhöchste ist, wurde in seinem Inneren doch nichts berührt. Diese Decke ist subtil. Sie zeigt sich darin, dass Nebukadnezar zwar beeindruckt ist, aber nicht umkehrt, dass er von Gott spricht, ohne sich von Gott richten zu lassen. Die Vision vom Standbild in Daniel 2 führt ihn nicht zur Anbetung des Gottes der Himmel, sondern zur Errichtung eines eigenen goldenen Bildes in Daniel 3, eine groteske Übersteigerung seiner selbst. Die Offenbarung Gottes wird in den Dienst der eigenen Größe gestellt. Damit wird deutlich, wie die Decke wirkt: Sie erlaubt religiöse Sprache, jedoch ohne innere Buße, sie lässt Bewunderung für Gottes Macht zu, verhindert aber die Unterstellung unter Gottes Herrschaft. So bleibt das Herz bedeckt, obwohl das Ohr viel gehört hat. In 2. Korinther Kapitel 3 Vers 15 heißt es: Aber bis auf den heutigen Tag liegt die nämliche Decke auf der Verlesung des alten Bundes, und sie wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus weggenommen wird. Was Paulus für Israel sagt, trifft im Prinzip auch auf Nebukadnezar zu: Ohne ein tiefes, inneres Begegnen mit Gott in Christus bleibt alle Offenbarung an der Oberfläche. Wenn Gott Nebukadnezar den Traum vom großen Baum gibt, beginnt er diese Decke zu entlarven. Der König sieht sich selbst als einen Baum, der bis an den Himmel reicht, unter dessen Schatten Völker wohnen und aus dessen Früchten viele leben. In seiner Wahrnehmung ist seine Größe selbstverständlich und berechtigt. Gottes Traum nimmt dieses Selbstbild auf, um es zu zerschneiden. Der gefällte Baum mit dem gebundenen Wurzelstock macht sichtbar, was Nebukadnezar weder sehen noch glauben will: Dass seine Macht geliehen, zeitlich und von Gottes Willen abhängig ist. Dahinter steht eine liebevolle, aber konsequente Absicht: Gott will den König aus der Illusion herausführen, er habe alles im Griff. Psalm 2, 10-11 spricht in dieselbe Richtung: So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Die Decke des Stolzes wird nicht durch Argumente gelüftet, sondern durch das Erschüttern falscher Sicherheiten. Die Geschichte Nebukadnezars spiegelt eine allgemeine Realität wider. Der Menschengeist ist geschaffen, um den Gott der Himmel zu erkennen, doch das Herz lässt sich leicht von Glanz, Erfolg und Selbstinszenierung betäuben. Man kann von Gott beeindruckt sein, ohne ihn zu fürchten, man kann seine Hilfe suchen, ohne sich seinem Regiment zu überlassen. Die Decke über dem Herzen zeigt sich dort, wo Gottes Wort immer wieder gehört, aber nie wirklich als Maßstab des eigenen Lebens angenommen wird. Sie zeigt sich auch, wo wir Gottes Eingreifen als Störung unseres Plans empfinden, statt als Ruf in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm. So wie Nebukadnezar den Traum und seine Deutung zunächst zur Seite schiebt, verdrängen auch wir manches Reden Gottes, weil es unsere vertrauten Strukturen in Frage stellt. Der König antwortete Daniel und sprach: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, weil du dies Geheimnis hast offenbaren können. Aber bis auf den heutigen Tag, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen, wenn es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Dieser Abschnitt lädt dazu ein, die Geschichte Nebukadnezars als Spiegel zu verstehen. Wo bin ich beeindruckt von Gott, ohne mich wirklich seiner Herrschaft zu beugen? Die Decke über dem Herzen ist oft nicht offener Widerstand, sondern ein freundliches, höfliches Nebeneinander von Gottes Rede und Selbstbestimmung. Gerade darum ist es ein Zeichen von Gnade, wenn Gott unsere vermeintlichen Sicherheiten erschüttert, unsere eigenen goldenen Bilder in Frage stellt und uns die Endlichkeit unserer Macht spüren lässt. Sein Ziel ist nicht, uns bloßzustellen, sondern uns zu gewinnen, weg von einer religiösen Oberfläche hin zu einer inneren Erkenntnis des Gottes der Himmel. Wer diese Hand Gottes in seinem Leben erkennt, darf mitten in allen Korrekturen Hoffnung fassen, weil dahinter ein Vater steht, der die Decke der Blindheit nicht aus Ungeduld, sondern aus Liebe zerreißt. Wenn Gott den Stolz erniedrigt, damit die Himmel regieren. Der Traum vom großen Baum in Daniel 4 ist Gottes Antwort auf Nebukadnezars unbeehrten Stolz. Der König sieht seine Herrschaft wie einen Baum, dessen Höhe bis an den Himmel reichte und der bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen war. Damit trifft Gott exakt die innere Überzeugung dieses Mannes: Ich bin unantastbar, unersetzlich, überragend. Doch in der Vision ertönt die Stimme eines heiligen Wächters: Der Baum soll gefällt, seine Zweige abgeschlagen, seine Früchte verstreut werden. Was äußerlich wie ein plötzlicher Zusammenbruch wirkt, ist in Gottes Perspektive eine wohlüberlegte, zielgerichtete Handlung. Daniel erklärt dem König: Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes soll deine Wohnung sein, und Gras wie die Rinder wird man dich essen lassen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will. In seiner Auslegung erklärte Daniel, dass dies bedeutet, dass der Allerhöchste Gott beschlossen hatte, Nebukadnezar aus der Mitte der Menschen zu vertreiben, ihn bei den Tieren des Feldes wohnen zu lassen, ihn Gras fressen zu lassen wie Stiere und ihn für eine Zeit von 7 Zeiten seines Verstandes zu berauben, bis er zur Erkenntnis käme, dass der Allerhöchste der Herrscher über das Königreich der Menschen ist. Vers 26 fährt fort: Das aber befohlen wurde, den Wurzelstock des Baumes übrig zu lassen, bedeutet, dass dir dein Königreich wieder zuteil werden wird, nachdem du erkannt hast, dass die Himmel herrschen. In dieser Erniedrigung wird offenbar, wie Gott mit menschlicher Größe umgeht. Er zerstört nicht grundsätzlich, was er selbst verliehen hat, aber er nimmt dem Menschen die Illusion, er sei der Ursprung und Herr seiner Macht. Nebukadnezar verliert nicht nur seinen Thron, sondern auch seine Vernunft, seine königliche Würde und jede Form der Selbstkontrolle. Er, der andere beherrschte, wird von seinen Trieben und Vorstellungen beherrscht und lebt wie ein Tier. Damit zeigt Gott: Ein Mensch, der sich selbst zum Zentrum macht, sinkt innerlich unter seine eigene Würde. Je höher der Mensch sich selbst erhebt, desto tiefer wird er im Inneren unvernünftig. Psalm 49, 13 beschreibt diese Tragik: Doch der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Gottes Ziel ist jedoch nicht, den Menschen endgültig zu entwürdigen, sondern ihn aus dieser inneren Verirrung zu retten. Darum wird im Traum der Wurzelstock des Baumes im Boden gelassen, mit einem ehernen und eisernen Band umschlossen. Daniel deutet: Das aber befohlen wurde, den Wurzelstock des Baumes übrig zu lassen, bedeutet, dass dir dein Königtum wieder zuteil werden wird, sobald du erkannt hast, dass der Himmel herrscht. Gottes Gericht eröffnet also einen Weg zur Wiederherstellung. Das Königtum wird nicht sofort, aber auch nicht endgültig entzogen. Es bleibt in einer Spannung aufgehoben, gesichert, aber vorläufig versiegelt, bis der König den entscheidenden Satz lernt: Die Himmel herrschen. Menschliche Macht bleibt dem Menschen nur dort erhalten, wo er sie als anvertraute Verantwortung unter der Herrschaft des Himmels versteht. Dadurch wird deutlich, dass es Gott nicht um die Vernichtung des Königtums geht, sondern um seine Umdeutung, weg von einem Werkzeug der Selbstverherrlichung hin zu einem Raum des Dienstes unter Gott. Der Wendepunkt kommt, als Nebukadnezar nach den 7 Zeiten seine Augen erhebt. Aber nach Ablauf der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und meine Vernunft kehrte zu mir zurück, und ich pries den Höchsten und lobte und verherrlichte den, der ewig lebt. Das Aufblicken ist mehr als eine Geste, es ist der innere Schritt aus der Selbstbespiegelung in die Anerkennung einer höheren Autorität. In dem Maß, in dem der König den Himmel anerkennt, kehrt seine Vernunft zurück. Damit wird ein geistliches Gesetz sichtbar, wahre Nüchternheit, echte Klarheit und bleibende Würde des Menschen entstehen dort, wo er seine Grenzen akzeptiert und sich dem Gott der Himmel unterstellt. Wer Gott nicht als Herrn anerkennt, verliert nach und nach das klare Urteil über sich selbst und die Wirklichkeit. Sprüche 1:7 fasst das zusammen: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes soll deine Wohnung sein, und Gras wie die Rinder wird man dich essen lassen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, wem er will. Dass aber befohlen wurde, den Wurzelstock des Baumes übrig zu lassen, bedeutet, dass dir dein Königtum wieder zuteil werden wird, sobald du erkannt hast, dass der Himmel herrscht. Aber nach Ablauf der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und meine Vernunft kehrte zu mir zurück, und ich pries den Höchsten und lobte und verherrlichte den, der ewig lebt. Alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, wie er will, und niemand kann seine Hand wehren oder zu ihm sagen, was tust du? Der Weg Nebukadnezars zeigt, dass Gott Stolz nicht ignoriert, sondern heilend durchbricht. Seine Erniedrigungen sind keine Launen eines unberechenbaren Herrschers, sondern Werkzeuge eines Vaters, der uns von unseren eigenen Illusionen befreien will. Wer auf seine Lebensgeschichte zurückblickt, erkennt vielleicht Momente, in denen Bäume gefällt wurden, berufliche Sicherheiten, Beziehungen, Projekte, auf die alle Hoffnung gesetzt war. Die Frage ist dann nicht nur, was habe ich verloren, sondern, was will der Gott der Himmel mir in all dem zeigen? Dort, wo wir einsehen, dass unsere Fähigkeiten, Möglichkeiten und Positionen letztlich geliehen sind, kann ein neuer Frieden wachsen, der Frieden eines Menschen, der nicht mehr sich selbst sichern muss, weil er gelernt hat, die Himmel herrschen. Aus dieser Erkenntnis wächst eine stille, aber starke Gelassenheit, die nicht mehr an den Trümmern vergangener Größe hängen bleibt, sondern sich von Gott neu aufrichten lässt. Ein offenes Herz unter der Herrschaft des Himmels. Vor dem Hintergrund Nebukadnezars treten Daniel und seine Freunde als stille Gegenbilder hervor. Sie besitzen keine militärische Macht, keine politische Stellung, keine glänzende Bühne, äußerlich sind sie Verschleppte, im Dienst eines fremden Königs, angewiesen auf dessen Gunst. Und doch leben sie innerlich in einer ganz anderen Ordnung. Schon in Daniel 1 wird deutlich, dass ihre heimliche Stärke darin liegt, dass sie sich im Herzen festgelegt haben. Es heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Der junge Mann richtet sich nicht primär nach den Erwartungen des Hofes, sondern nach dem Willen des Gottes der Himmel. Seine äußere Anpassung, er lernt Sprache, Kultur und Verwaltung, geht Hand in Hand mit einer inneren Nichtanpassung, sein Herz bleibt unter einer anderen Herrschaft. Der Fall in Kapitel 6 ist der Abschluss der 5 vorhergehenden Fälle. Dieses innere Unterstelltsein unter die Himmelsherrschaft zeigt sich besonders deutlich in den Krisen. Als das Standbild aus Gold errichtet und die Anbetung befohlen wird, könnten Schadrach, Meschach und Abednego argumentieren, dass ihr innerer Glaube genüge, sie aber äußerlich mitmachen müssten, um zu überleben. Stattdessen sprechen sie die berühmten Worte: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem brennenden Feuerofen retten, und er wird uns aus deiner Hand, o König, retten. Und wenn er es nicht tut, so sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgestellt hast, nicht anbeten werden. Hier wird sichtbar, was ein offenes Herz unter der Herrschaft des Himmels kennzeichnet: Es kalkuliert nicht zuerst mit Erfolgschancen, sondern mit Gott. Es misst Entscheidungen nicht an ihrer Nützlichkeit, sondern an ihrer Treue. In alledem ist bemerkenswert, wie unspektakulär Daniels Haltung beschrieben wird. Er inszeniert seinen Glauben nicht, er fordert keine Revolution, er sucht nicht den Konflikt. Dennoch lässt er in zentralen Punkten keine Verwässerung zu. In Daniel 6, als das Gebet an jeden anderen als den König verboten wird, ändert er seinen Tagesablauf nicht. Es heißt, als nun Daniel erfuhr, dass die Schrift unterzeichnet war, ging er in sein Haus und kniete 3-mal am Tag auf seine Knie nieder, betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Die himmlische Herrschaft besteht für ihn nicht aus dramatischen Gästen, sondern aus treuer, stiller Ausrichtung auf Gott mitten im Alltag. Dadurch wird deutlich, unter der Herrschaft des Himmels zu leben bedeutet nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen, sondern in ihr zu bleiben, ohne von ihr bestimmt zu werden. Im Unterschied zu Nebukadnezar müssen Daniel und seine Freunde nicht erst erniedrigt werden, um den Gott der Himmel anzuerkennen, sie leben von Anfang an aus dieser Erkenntnis. Ihre Sicherheit liegt nicht darin, dass Gott Ihnen jede Prüfung erspart, sondern darin, dass er in der Prüfung bei Ihnen ist. So offenbart sich im Feueraufen einer, der gleich einem Sohn der Götter aussieht, ein Hinweis auf die Gegenwart des Sohnes Gottes bei den Seinen. Dies ist der tiefste Trost eines Herzens, das unter der himmlischen Herrschaft lebt. Es ist nicht vor allen Stürmen geschützt, aber nie ohne den Herrn inmitten der Stürme. Jesus nimmt diesen Faden im neuen Bund auf, wenn er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Die Herrschaft des Himmels zeigt sich nicht nur darin, dass Gott Reiche stürzt, sondern darin, dass er Einzelne durchträgt. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, so wird er uns aus dem brennenden Feuerofen und aus deiner Hand, o König, retten, und wenn er es nicht tut, so sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgestellt hast, nicht anbeten werden. Ein Herz, das sich der Herrschaft des Himmels öffnet, sucht nicht zuerst nach spektakulären Erfahrungen, sondern nach Treue im Verborgenen. Daniels Beispiel zeigt, wie kraftvoll ein Leben sein kann, das sich leise, aber konsequent von Gott bestimmen lässt, in Essensfragen, in Gebetsgewohnheiten, in der Haltung gegenüber Druck und Drohung. Wer sein Leben so versteht, entdeckt mitten in einer von Zermürbung und Überforderung geprägten Welt eine andere Quelle der Stabilität. Die Herrschaft des Himmels nimmt uns nicht alle Konflikte ab, aber sie schenkt einen Ort, an dem wir innerlich zur Ruhe kommen dürfen, in der Gewissheit, dass unser Leben nicht letztlich von menschlichen Entscheidungen, sondern von dem Gott der Himmel gehalten wird. Aus dieser Gewissheit entsteht Mut, nicht der Lärm der Selbstbehauptung, sondern die stille Standhaftigkeit eines Menschen, der weiß, wem er gehört. Herr Jesus Christus, du König der Himmel, danke, dass du über allen Reichen dieser Welt und über allen Wegen unseres Lebens regierst. Du kennst unseren Stolz, unsere verborgenen Sicherheiten und all das, womit wir uns selbst groß machen wollen, und doch wendest du dich uns in Gnade zu. Wo unser Blick gesenkt ist wie der eines Tieres, richte du unsere Augen neu zum Himmel, damit wir dich sehen, der du alles trägst und lenkst. Lass jede Erniedrigung und jede Korrektur in unserem Leben zu einer Gelegenheit werden, deine Herrschaft tiefer zu erkennen und dir mehr zu vertrauen. Erneuere in uns den Geist Daniels, ein klares Herz, das bei dir bleibt, auch wenn die Mächte dieser Welt laut auftreten. Stärke besonders die jungen Geschwister, dass sie unter der Decke der Verführung und der Zermürbung Satans nicht zerbrechen, sondern stille Sieger bleiben, weil sie unter deiner Regierung stehen. Fülle uns mit dem Lob, das Nebukadnezar lernte, dass dein Reich ewig ist und deine Wege gerecht sind. So bewahre uns in deiner Hand und lasse dein himmlisches Regieren in unserem täglichen Leben sichtbar werden. Amen.